dann steht auch was fest, will ich auch nochmal so sagen. Dann steht mit der Produktion dieses Reichtums seine Verteilung längst fest. Dann ist die Produktion überhaupt nichts Unschuldiges. Das sage ich deswegen, weil der Vorschlag des Grundeinkommens danach überhaupt erst losgeht. Dann ist die Produktion überhaupt nicht diese unschuldige, irgendwie in sich noch unbestimmte Sache, die Reichtum herbeischafft, und anschließend geht der Ideenwettstreit los, was man mit ihm so alles anfangen könnte, den man dann noch mit netten Zwecken ausstatten und belegen könnte. Es ist nicht so. Die Produktion hinterlässt überhaupt nicht diese Leerstelle, in die man mit Verteilungsideen, mit guten Verteilungsideen meinetwegen, reinstechen will. Und entsprechend das Wohl und Wehe der gesellschaftlichen Teilhabe, das hängt nicht daran, wie gut die Konzepte zur Verteilung des Reichtums sind. Bin immer noch nicht ganz fertig mit diesem Verhältnis der Lohnarbeit. Ich möchte es jetzt nochmal nach einer anderen Seite hinwenden. Ich sage dann auch gleich warum. Also Lohnarbeit möchte ich jetzt mal nach der Seite hin würdigen. Da liegt in der Arbeit selber, wenn sie als Lohnarbeit stattfindet, ein Gegensatz, ein Interessensgegensatz. Worauf es ankommt bei der Arbeit, das ist dieser Überschuss an Reichtum, von dem ich gesprochen habe, den sie produziert für die Anwender der Arbeit. Deswegen ist die Arbeit, das ist die nächste gar nicht selbstverständliche Sache, die einem immer viel zu leicht als selbstverständlich durchgeht, dann ist Arbeit selber in dieser Gesellschaft ein ökonomischer Kostenfaktor. Ein Kostenfaktor, der sich lohnen soll. Das heißt, Arbeit muss möglichst billig sein. Und dabei, dass sie möglichst billig ist, soll sie möglichst viel leisten. Das ist überhaupt das Verhältnis, wie die Arbeit eingerichtet wird. Dann und nur dann, wenn sie gemäß dieser Maßstäbe den Arbeitgebern genügt, findet sie überhaupt statt, sonst unterbleibt sie einfach und dann können die Leute gleich schauen, wo sie bleiben. Wenn sich Unternehmer an dem Verhältnis von Kosten und Überschüssen bereichern, dann findet Arbeit statt. Und wenn sie so wird sie dann auch hergerichtet. Und ein unversöhnlicher Gegensatz zu den Zwecken und Ansprüchen, die die Leute, die die Arbeit machen, mit ihrer Arbeit verbinden. Weil gerade das an der Arbeit, was möglichst ausgiebig und ausgebaut sein soll, ihre Leistung, die Anstrengung heißt für denjenigen, der die Arbeit macht, das wird entwickelt und ausgebaut, wie es nur geht, und es geht voll auf die Kosten der Arbeitskräfte. Und das, warum die Arbeitskräfte das Gleiche wollen, auf sich nehmen, der materielle Nutzen, den sie daraus haben, das ist der Lohn, den sie dafür kriegen, und der ist ein Kostenfaktor. Der ist entsprechend klein zu halten. Das ist überhaupt die ökonomische Vernunft, an der sich dieses Interesse reibt. Wovon die große Mehrheit der Leute in dieser Gesellschaft lebt, das ist gesellschaftlich kalkuliert von den Produzenten als Abzug von dem, worum es geht. Davon leben die Leute. Warum sage ich das so? Erstens, wegen Zitat Nummer 2. Also bevor jetzt jemand abwinkt und sagt, das wäre, ich weiß nicht, abstrakt, langweilig oder wahrscheinlich doch sowieso klar. Wer will sich schon das als Neuigkeit nachsagen lassen, dass wenn man gegen Lohn arbeitet, dass man dann irgendwie Kostenfaktor ist und so weiter. Jetzt schaut euch das Zitat an. Ich habe es mir nicht ausgedacht. Also, Erwerbsarbeit, ja, da ist es von Erwerbsarbeit die Rede. Erwerbsarbeit in einer Grundeinkommensgesellschaft wird von beiden Seiten, Arbeitskraftanbieter und Kapitalanleger, die reden also über das gleiche Verhältnis wie ich, wird von beiden Seiten im Hinblick auf den Sinn der Tätigkeit und die Arbeitsbedingungen sorgfältiger ausgehandelt werden, als es bisher unter dem Diktat der Not geschah. Die Menschen werden in höherem Maße das tun, was sie tun wollen. Das kann die Effizienz von Erwerbsarbeit steigern, sodass künftig mit weniger Arbeit mehr und Besseres erreicht werden kann. Das ist schon toll. Also Diktat der Not, um damit anzufangen. Ein Diktat der Not kann man offenbar denken ohne Diktator. Allseitig unfreie, diktierte Subjekte und man denkt überhaupt nicht gerne an den, der warum und wozu eigentlich diktiert. Da wird ein Gegensatz angetippt, weil immerhin heißt es doch irgendwie, Leute werden zu was gebracht, was sie nicht wollen mit diesem Diktat der Not. Wahrscheinlich, weil es ihnen nicht bekommt. Der wird angetippt, aber sofort wieder zugeschüttet. Zugemacht in diesem Zitat, weil ohne Druck müsste er nicht sein. Das ist so eine Art, darüber zu reden, die kennt schlechte Bedingungen, unter denen irgendwas gedeihen kann. Schlechte Bedingungen, unter denen Leute sich ausnutzen lassen müssen. Diktat der Not. Aber ohne Grund und Zweck, für den sie ausgenutzt werden. Erpressbarkeit, ja, wieder so ein Barkeitsding. Wenn das schon so eine üble Bedingung ist, weil man dann so abhängig ist und so weiter, das braucht doch ein Interesse, was da erpressen will. Das braucht ein Interesse, für das erpresst wird. Sinn der Tätigkeit. Auch so ein Stichwort. Worin soll der eigentlich bestehen? Bei Erwerbsarbeit? Ich meine für Unternehmer, die tätig sein lassen für sich, hat der Sinn der Tätigkeit einen diametral anderen Inhalt als für die, die dann tätig werden. Das ist das, worüber ich gerade gesprochen habe, ja? Das ist ein Gegensatz, bei dem gibt es keine Mitte, die bislang verfehlt worden wäre. Weil eine Seite nicht ganz bei der Sache war, weil sie immer so unfrei ist. Da gibt es keine Mitte, die beide Seiten treffen würden, wenn sie sich sorgfältiger anstellen. Ich finde, das mit der Sorgfalt ist sowieso eine bodenlose Frechheit. Das ist wirklich eine saudumme Abstraktion davon, so zu reden, die werden es sorgfältiger aushandeln. Das ist eine saudumme Abstraktion davon, was beide Seiten da aushandeln. Worüber sie streiten, welche Interessen gegeneinander stehen. das ist eine Art und Weise, deswegen habe ich das genommen, dieses Zitat, weil das so exemplarisch ist. Einen Interessensgegensatz, von dem man irgendwie selbst weiß, einfach wegzulabern. Das soll jetzt allen was nützen, wenn sie frei zusammenkommen. Mit weniger Arbeit Besseres erreichen. Das ist so eine umarmende Formulierung, so ein Sinnspruch fürs Klo. Besseres erreichen, ja, man soll wahrscheinlich denken, es will doch schließlich niemand mit möglichst viel Mühe das Schlechteste erreichen. Also braucht man bloß umdrehen den Gedanken, alle wollen das Beste und treffen sich damit. Wer will dem schon widersprechen? Also soll das gut für Unternehmer sein und für Arbeitskräfte gleichermaßen. Die wollen alle nur das Beste. Das nächste Zitat schließt sich mehr oder weniger nahtlos an. Auch die Unternehmen gewinnen. Ja.
Also einfach mal zu dem sorgfältig, was du eben so als saudumm bezeichnet hast. Ja.
Das nehme ich auch nicht zurück.
Hey, lebt dieser Ausdruck nicht davon, dass die, die das geschrieben haben, von dem Idealleben, eigentlich ginge es doch viel besser gemeinsam und effizienter. Insofern meinen die das doch gar nicht irgendwie so oberflächlich, doch die sind doch wahrscheinlich schwer davon überzeugt, dass es viel besser ginge. Und insofern kommt diesem Begriff aus deren Sicht doch wohl der Gedanke zu, wenn man sich mehr Sorge machen würde, dann käme etwas Besseres dabei raus. Dass das Quatsch ist und nicht stimmt, da gebe ich dir recht. Aber die denken doch für sich.
Ja, du hast ja so recht. Deswegen habe ich ja dieses Zitat ausgewählt. Schau, es hilft ja gar nichts zu sagen, die Menschen, die das aufgeschrieben haben, natürlich werden die das gedacht haben. Was denn sonst? Ich möchte dazu sagen, dass das Verräterische ist, dass die Sache, die da so gut, die besser sein könnte, als sie ist, um das halten zu können, darf man sie eigentlich nicht mehr vorkommen lassen. Das meine ich immer, wenn ich sage, diese Zitate, die benennen keine Subjekte und Zwecke, weil das würde sofort ziemlich hakelig werden. Aber wenn man so drüber redet, dann setzt man eine Behauptung in die Welt der Vereinbarkeit, bei der ich, deswegen habe ich über den Klassengegensatz gerade so ewig rumgeredet, da setzt man eine Vereinbarkeitsbehauptung in die Welt, von der ich zumindest mal sagen will, aus der Wirklichkeit hat man diesen Schluss nicht einfach gezogen. Oder anders gesagt, die Wirklichkeit, über die so geredet wird, die spricht recht besehen eine andere Sprache als die Sprache dieser Grundeinkommenszitate. Ich will niemanden damit verurteilen. Ich will nicht sagen, der muss doch schon, wenn er das geschrieben hat, vorher das gedacht haben oder so, sondern ich meine das mehr als ein Angebot. Man soll das mal darauf testen, ob es eigentlich stimmt. So bescheiden sind eigentlich meine Polemiken gemeint.
Also ich würde schon noch mal gerne deinen Arbeitsbegriff ein bisschen unterkritisieren. Für dich ist Arbeit irgendwie so was Messbares. Und, also keine Ahnung, wenn ich irgendwas produziere, dann habe ich dann ein Produkt und dann mag das sein. Aber dann leben wir in einer arbeitsteiligen Gesellschaft. So, da fängt es ja schon an. Wer hat jetzt wie viel an dem Endprodukt geleistet? Ja? Wie viele davon müssen wir bauen, damit jeder von uns eins kriegt und sowas? Noch schneller wird es wie bei Geistesleistung, ja? Also, wie viel ist das wert? Wie viel, also was ist das Produkt am Ende wert? Was ist ein Buch am Ende wert, ja, das ich geschrieben habe? Und also das kannst du halt, also das ist halt dann schwer messbar.
Und das Komische ist, das sind lauter Fragen, die niemand hat. Lauter Fragen, die es in dieser Gesellschaft überhaupt nicht gibt. was ist das Buch am Ende wert? Das muss dir dein Verleger sagen, wenn der entschlossen hat, dass er dir dein Manuskript abkauft und irgendeine Auflage kalkuliert hat und irgendeinen Honorarsatz für Schreiberlinge hat.
Naja, wenn ich damit zum Verlag gehe, dann mache ich das ja, weil ich nicht selber drucken kann und weil ich nicht mich um den Vertrieb kümmern will, weil das eben auch in der Arbeitszeit nicht noch besser funktioniert. Und du wirst jetzt natürlich das Produktionsmittel mit reinnehmen, dass dieser Drucker das Produktionsmittel ist. Aber, also.
Du entscheidest auch am Ende selbst, was dein Buch kostet. Also, wer gibt dir noch einen Verleger? Also, wenn ich bei Amazon mein Buch hochlade, zahle ich 10% des Kaufpreises an Amazon. Und jetzt lachen wir mal alle so: Oh, das will doch keiner hören. Ja, aber das ist ja im Endeffekt so. Also, ich verstehe, also, ich fand die Frage gar nicht ganz. Also, es sieht ja so wieder aus, als hätte der Arbeitgeber dich voll in der Hand. Aber das ist ja nicht so. Also, ich weiß nicht. Also, man kann sich das ja so hinkriegen.
Du kostest doch 10%, damit sagst du doch, dass der Preis festliegt.
Ja, ist doch fest.
Ja, eben, und was kannst du jetzt daran bestimmen?
Er legt den Preis fest.
Den Preis. Ich sage 10%, also 10 Euro kostet das Buch, dann kriegt Amazon 1 Euro, und dann mache ich 9 Euro Gewinn. Super, ja, gut, so viel. Ja, das ist ganz einfach.
Ja, aber eine Gesellschaft lebt doch nicht von Amazon-Büchern.
Bitte?
Eine Gesellschaft lebt doch nicht von E-Books. Du musst doch mehr produziert werden.
Das ist ja schon wieder eine ganz andere Frage, oder nicht? Also, ich meine, das ist ja.
Ja, aber über die reden wir. Verstehst, es geht schon darum, wie funktioniert eigentlich diese Gesellschaft. Es gibt bestimmt lauter Ausnahmen und Nischen. Ich will eigentlich nicht groß über die reden, weil ich mich immer frage, wenn einem schon immer diese Nischen einfallen, gibt man mir dann nicht recht, obwohl man mir gerade widersprechen will. Ich will die Nischen gar nicht bestreiten, aber das sind doch alles Ausnahmen von dem, wie es hier zugeht.
Das ist doch für mich aber nicht das Thema, aber wir haben so ein Grundeinkommen. Schon klar, ich verstehe den Punkt, dass man von seinem Arbeitgeber beschissen wird, dass man in einen Lohnausgleich bekommt und nicht den Wert Gutes davon produziert. Aber in Zukunft.
Kannst du
lauter sprechen? Ja, aber auch nicht. Dass Maschinen unsere Arbeit übernehmen und wir nicht mehr am Produktionsprozess teilnehmen werden. Schön. Das ist schön, allerdings. Aber dann muss man uns sagen, wie versorgen wir die Menschen?
Das ist das hergestellt.
Ganz genau. Aber das ist halt einfach mit Geld. Warum nicht Geld als Mittel?
Die Idee ist doch. Es ist absurd zu sagen, die Produktivität ist klasse, weil da werden viele Sachen, die jeder gut brauchen kann, hergestellt. Ja, sagt man das dann für sich? Toll. Und dann kommen die Grundeinkommensleute daher und sagen, wie verteilen wir dieses Zeug? Die natürliche Antwort, per Laster und Abholstationen, kommt ihnen überhaupt nicht in den Sinn, sondern sie sagen, mit Geld. Kaum haben sie mit Geld gesagt, fällt ihnen ein, das gehört ja auch wem. Geld brauchst du, um es jemandem abzukaufen. Wie kommt man auf die Idee, Zeug, was schon da ist, was schon produziert ist, was Leute garantiert brauchen, da dann dazu zu sagen, und das bitte mit Geld. Das heißt, man nimmt Unternehmern weg, die das hergestellt haben lassen. Man gibt den Leuten...
Wer stellt es dann noch her, die Maschinen? Soll ich mich von denen wegfertigen?
Für das Herstellen brauchst du Leute, die tun, Rohstoffe, Maschinen, Punkt. Ja. Vielleicht noch Transportwesen. Okay. Die Fragen, die du immer mit einmischt, aber gar nicht selber zum Thema machen willst, ist. Lass mich nur den Satz noch fertig sagen. Dir fällt dann ein, das geht im Kapitalismus nur mit Geld. Da sagt jeder, ja, das geht im Kapitalismus nur mit Geld. Nur musst du dich dann entscheiden. Geht es um das Verteilen von Gütern, die jeder braucht und da sind und die herstellbar sind? Oder willst du sagen, mit dem Kapitalismus ist das mit dem Verteilen mit Geld gar nicht so einfach? Entweder oder, du kannst nicht beides gleichzeitig sagen. Kapitalismus ist prima, weil er so viel herstellt und bietet sowas von Problemen, weil es mit Geld geht. Und dann kommen die Grundeinkommensleute und sagen, ich habe einen Vorschlag, wie es mit Geld und mit Produktivität geht. Das ist ein, verstehst du, da macht er sich so die Mühe und müsert es so sorgfältig auseinander. Mit Geld, ja, da hast du einen Unternehmer, der mit Gewinn kalkuliert. Da hast du einen Arbeitnehmer, der um sein Leben und sein Einkommen kämpft.
Ja, also die Güter für den Leuten.
Und dann erklärst du heimlich, still und leise die ganze Zeit, produzieren geht nur mit Geld. Und ohne Geld geht es nicht. Dagegen wollte er geredet haben. Produzieren haben sie schon längst gemacht, bevor es das Geld gibt. Produzieren musst du immer, wenn du Zeug brauchst. Aber du willst immer sagen, das bist partout mit Geld und modern mit Unternehmern, mit Lohnarbeit. Und dann fragst du dich, wie geht das zusammen? Gar nicht. Das geht gar nicht zusammen. Im Kapitalismus, die Art, wie es da geht, interessiert nicht die Grundeinkommensleute. Aber zu sagen, mit so einem Grundeinkommen kann man prima das Unternehmerinteresse, das Arbeiterinteresse und die Rentner- und ehrenamtliche Tätigkeit alle bunt miteinander mischen, klasse, das geht. Da gibt es keine Ausbeutung mehr und sonst was. Ein Quatsch, das wollte er sagen.
Versuche es doch mal, gleich an den falschen Bogen zu reden. Ist doch auch Panik. Dann wollte ich eine Chance.
Was soll er versuchen?
Ja, man muss die verdenken. Nicht immer in seinen alten Lichten Raucherzimmer hängen. Sind auch nicht.
Ich hätte noch einen Gedanken zu dem Beitrag davor. Es gab jetzt die Überlegung, was ist denn eigentlich die Arbeit wert? Das wäre eigentlich eine zu verhandelnde Frage. Und dann der Verweis auf das Amazon-Buch, den habe ich so verstanden, naja, eigentlich habe ich doch als jemand, der arbeitet, in dem Fall, der ein Buch schreibt, habe ich es doch in der Hand, festzulegen, was meine Arbeit wert ist. Jetzt war doch gerade der Ausgangspunkt in dem Zitat von diesem bedingungslosen Grundeinkommen. Und ich glaube, das Zitat will auch keiner bestreiten, dass die Realität in Deutschland 2017 so aussieht, dass es lauter Leute gibt, die für so wenig Geld arbeiten, dass sich irgendwie eine ganze Partei darum Gedanken macht, müssen wir da nicht mehr soziale Gerechtigkeit, heißt es dann, walten lassen. Jetzt. Das Zitat redet davon, es gibt ein Diktat der Not. Die Leute, es gibt tausendweise Leute, die sind in so einer Not, dass sie irgendwie von dem Geld, das sie mit ihrer Arbeit verdienen, kaum leben können. Ich glaube, den Fall will keiner bestreiten. Jetzt sollte dazu doch gesagt sein, na Diktat, weil es dieser Scherz unterstellt, einmal ein Diktator, da gibt es doch zwei Seiten in diesem Arbeitsverhältnis. Wenn es diese Leute gibt, die ein Leben fristen, bei dem sie Geld verdienen, von dem sie nicht leben können, na wer legt dann eigentlich fest, dass sie dieses Geld verdienen? Ja doch wohl nicht sie selbst. Das kannst du mir nicht wirklich erzählen, dass die dass der Niedriglohnsektor daher kommt, dass Menschen sich überlegt haben, ich möchte mal nicht so viel verdienen. Und insofern sollte gesagt werden, na da gibt es doch irgendwie mal ein gegensätzliches Interesse von denjenigen, die arbeiten, die in diesem Niedriglohnsektor einen Lohn verdienen müssen, von dem sie leben müssen. Und denjenigen, die da arbeiten lassen, die festlegen, was für einen Lohn man da verdient. Und diesen Gegensatz, der ist den Leuten vom bedingungslosen Grundeinkommen so egal. Darüber wollen sie gar nicht weiter reden, darum gehen sie aus. Diese Produktionsweise soll weiter bestehen. Und ausgehend davon soll man die Resultate ein bisschen anders verteilen. So sollte die Argumentation gehen. Da kommt man manchmal gar nicht auf die Frage, was jetzt die einzelne Arbeit wert ist und was nicht. Du müsstest mal sagen, wie dazu im Verhältnis steht.
Also das Verblüffende an dem Zitat 2, wo das mit dem ohne Diktat der Not, ist doch dann das gegensätzliche Interesse, was du gerade nochmal ausgeführt hast, harmonisierbar. Der Arbeiter muss nicht jeden Arbeitsplatz annehmen und so arbeitet er dann so motiviert, dass sein Interesse und das Unternehmerinteresse ganz wunderbar harmonieren. Also das ist die Fortsetzung im Grunde von diesem Zurücktreten oder nicht zur Kenntnis nehmen des Gegensatzes, der da herrscht.